Herzlich willkommen zu einem kleinen spontanen Podcast zu zwei Spielen, die Luca und ich während der Weihnachtszeit gespielt haben. Erstmal hallo Luca.
Hallo Jollum.
Und zwar kam es dazu, dass wir im M10Z-Forum, wo ihr natürlich auch herzlich eingeladen seid, mal vorbeizuschauen, eine Wichtelaktion gemacht. Und ich habe News Tower bekommen vom Adrian. Und was hattest du bekommen?
Ich habe Doors of Tritheus mit einem sehr komplizierten Namen von der lieben Galahad bekommen.
Ja, sehr
und
schön.
Einmal abschließend noch zu dem Wichtel nochmal einen vielen Dank an alle. Der Andrang war viel größer, als ich erwartet habe. Ich glaube, wir sind 14, 15 Leute gewesen. Das war klasse. Ich hoffe, alle haben Spaß gehabt damit. Und wir sehen jetzt auch schon, ich glaube, 4, 5, 6 kurze Reviews.
Stimmt.
Plus dann dieser Podcast, das ist echt klasse.
Ja, das hat viel gebracht. Auch nochmal danke fürs Organisieren und Schreiben des Wichtel-Tools.
Auch sehr gerne. Das war nicht so schlimm.
Ja, Doors of Tritheus. Was ist das denn für ein Spiel?
Ja, Tritheus, D.O.T. Ich habe keine Ahnung. Der Name tut dem Spiel garantiert keinen Gefallen. Man kann sich darunter nichts vorstellen. Man kann Tritheus nicht aussprechen. Man kann es kaum schreiben. Es sieht auch nicht gut aus. Ja, mit nur Positiven steige ich natürlich gerne ein. Ich würde auch direkt weiterleiten. Das ist eigentlich, am ehesten kennt man noch Stone Shard. Das ist ein Early Access, auch 2D-Indie. Ich habe es auch irgendwo in dem Text schon erbarmungsloses Rollenspiel genannt. Und Doors of Tritheus ist eine Adaption davon, die das Ganze casual, klingt immer sehr negativ, aber etwas sanfter sich spielen lässt. In Stone Shard und auch in Doors of Tritheus steuert man einen einzelnen Charakter mit im Zweifel noch Companions oder kleinen Tieren, aber es ist kein Party-Rollenspiel. Und man steuert diese Person in Echtzeit über ein gridbasiertes Oberwelt-Dungeon-Areal und erlebt dort allerhand Abenteuer, bekämpft Gegner, hat ein Wirtschaftssystem, upgradet seinen Charakter nach verschiedenen klassischen Rollenspielrichtungen, Stärke, Magier, Druide, diese Art der Sachen, Dieb und halt entsprechende Stats, Attribute und Fähigkeiten. Beide Spiele haben aber gemeint, dass sie auf den ersten Blick und auch auf den zweiten Blick relativ schwer sind und unverzeihlich. Das beste Beispiel hier, finde ich, ist immer die klassische Vergiftung. In Stone Shard läuft man durchs hohe Gras und tritt auf eine Schlange und wenn man kein Gegengift dabei hat, ist es vorbei. In Doors of Tritheus startet man in einem Tutorial-Dungeon unter der Erde und muss sich dadurch so 3 Level durchkämpfen. Und ich meine, dass gleich die ersten oder zweiten Gegner einen auch vergiften. Man startet aber mit einem Gegengift im Inventar und so wird man dann ein bisschen an das Spiel rangeführt. In Doors of Tritheus ist es ähnlich wie in Skyrim. Das, was man verwendet in der Art von Fähigkeit, verbessert man sich auch. Und läuft man nun in diese relativ simplen Gegner, hier sind es auch Schlangenreihen, kann man die umhauen mit seinem, keine Ahnung, habe ich die Startklasse Knight gewählt, startet man mit irgendeinem Schwert. Schlägt man drauf und verbessert seine Fähigkeiten im Nahkampf, im Schwert. Und da gibt es dann verschiedene Gruppierungen und kann dann eben Fähigkeiten und Fähigkeiten und Talente auswählen. Zurück zum Gift. Wird man also von der Schlange vergiftet. Denkt man, kacke, was mache ich? Abwarten. Kann man Glück haben, dass das Gift sich von alleine auflöst. Wenn man dann Pech hat, verreckt man. Man hat aber ein Gegengift im Inventar am Start, außer man hat schlecht gerollt. Wenn man das dann wiederum einsetzt, verstärkt man seine Fähigkeiten in Medizin, kriegt einen komplett neuen Medizin-Talentbaum freigeschaltet, hat das Gegengift geheilt und hat so per spielbarem Tutorial, ohne dass es einem auf die Nase gedrückt wird, schon was gelernt.
Ja, es ist auf jeden Fall schön, wenn man irgendwie so ein Tutorial hat, finde ich, was dann Spielmechaniken intuitiv gezeigt werden, ohne dass man jetzt erstmal 20 Textboxen hat mit die Kamera bewegst du, indem du WASD drückst.
Ja, unbedingt. So, genau. Das ist, also wenn ich sowas schon sehe, habe ich gar keinen Bock mehr. Also wenn du ein Spiel startest und du willst anfangen und dann kommt Textfeld hier mit einem X, nächstes Fenster, du gehst einen Schritt. Am schlimmsten ist noch hier, bewege den Stick nach oben für die Kamera. Ich verstehe, warum es man teilweise gemacht wird. Manche Spiele fragen damit, ja, dann willst du invertieren, so implizit ab. Aber in den allermeisten Spielen ist das wirklich für mich als Spieler überflüssig. Manche treiben es dabei wirklich auf die Spitze.
Ja.
Und
genau. Ja. Ich hätte noch eine Frage, genau, das, was du jetzt so gesagt hast, klang ja auch so ein bisschen, ist das ein Roguelite oder Like, irgendwie sowas in die Richtung?
Ich würde sagen, es ist ein Like. Also man hat keine Metaprogression,
okay,
außerhalb des einzelnen Runs. Ne? Man startet mit dem Charakter Level 1 und wenn der stirbt, startet man neu. Die einzige Metaprogression, die man aber auch am ursprünglichen Rogue hat, ist das Wissen, was man als real menschlicher Spieler, Spielerin mitnimmt. Und daher braucht man eine gewisse Frustresistenz. Doors of Tridius ist, wie gesagt, etwas sanfter. Es hat keinen harten Ironman-Modus. Stoneshard hat einen harten Ironman-Modus und der lässt sich auch nicht umgehen. Also wenn man da nach 20 Stunden in dem Dungeon kurz nicht aufpasst und in den nächstgroßen Ogre und seine Keule reinrennt, dann ist weg. Das erinnert mich immer jetzt an aktuell WoW Hardcore, das ist ähnlich. Da kannst du 100 Stunden rein versenken, verpasst einen Aufzug, fällst in den Boden und weg. Da braucht man dann Frustresistenz. Deswegen als anfängliches Einstiegsspiel lohnt sich Doors of Tridius dann doch eher. Ist es optisch nicht sonderlich schick?
Ja, ich gucke ja auch parallel mir den Trailer an und ich muss sagen, also die Optik, also an die Grafik gewöhnt man sich vielleicht. Aber was ich erstmal auf den ersten Blick irritierend finde, ist, dass es halt null Animationen gibt und man irgendwie so ganz hakelig nach vorne geht, als würde man sich auf so einem Schachbrett bewegen.
Ja, das ist, da gewöhnt man sich nach dem ersten dran. Stoneshard ist genauso. Stoneshard hat schon fast legendär so eine Wackelanimation, wenn man über das karierte, gridbasierte Feld läuft. Da gewöhnt man sich auch dran. Ich kann das verstehen und ich bin mir nahezu sicher, das kommt daher, dass beide Spieler, ich meine, von einer einzigen Person entwickelt werden. Hm. Und mit Animationen kann man sich unendlich aufhalten. Ein etwas größeres, sehr bekanntes Beispiel ist das Battle Brothers,
ja,
von dem Hamburger Studio. Und die haben auch auf fast alle Animationen verzichtet, einfach weil der Arbeitsaufwand dafür ist so enorm, dass man mit als kleines Studio oder sogar als Einzelperson da sonst nichts hinterherkommt. Und von daher sind das eher kann ich streichen, das sind sehr hart Gameplay-fokussierte Spiele. Stoneshard ist, finde ich, relativ ansehnlich. Doors of Tridius ist es nicht. Da gewöhnt man sich aber ehrlich gesagt dran. Also das Interface und so ist alles sehr gut gemacht. Das ist sehr aufgeräumt. Man weiß sofort, was ist. Da sind kleine Descriptions, wenn man mit der Maus rangeht. Also die Talentbäume sind sehr aufgeräumt. Das ist völlig problemlos. Der Spieleinstieg gestaltet sich sehr, sehr schnell. Jedoch die Standardsteuerung von dem Charakter ist Maus und Linksklick und da klickt man sich wirklich einen Wolf.
Ja.
Also da hatte ich habe es jetzt im Urlaub auf dem Touchscreen mit dem MacBook gespielt und mir tat immer der Zeigefinger weh. Dann habe ich auf die Maus gewechselt, dann drehst du aber durch, weil meine Maus hat einen relativ lauten Klick. Du hörst die ganze Zeit klick, 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 klick. Das ist nicht so ideal. Ich bin aber in dem Fall, man kann das besser machen, man kann das komplett auf eine Keyboard-Steuerung umstellen. Da bin ich nicht zu gekommen im Urlaub, aber das ist, glaube ich, die empfehlenswerte Variante, wenn man sich da einmal ein bisschen durchs Menü fräst und vielleicht 5 bis 10 Minuten in die Steuerung umbaut. Vielleicht sind es sogar mehr. Ich weiß gar nicht, wie jetzt im Nachgang, warum ich das nicht gemacht habe, aber auf jeden Fall ist das die empfohlene Herangehensweise und dann kann man da seinen Charakter schön durch die Dungeons steuern.
Ja, noch eine Frage zum Kampfsystem. Ich sehe auf den Screenshots, dass da irgendwie wahrscheinlich dann verschiedene Fähigkeiten dann in so einer Leiste sind. Halt wie klassisch auf so Schnellleisten, wie man es auch von MMOs ja gerne kennt. Funktioniert das dann so, dass man dann da eben verschiedene Fähigkeiten dann auswählt?
Ja, ist genau so. Also die Standardfähigkeiten sind, oder die Angriffsmoves hängen erstmalig von der Waffe ab. Mhm. Und du startest mit einem Schwert, haust einfach mit Linksklick stumpf auf den Gegner, ohne dass du eine besondere Fähigkeit ausführst und verbesserst dich somit in scharfe Waffen zum Beispiel und in der Unterkategorie Schwerte. Beide haben einen eigenen Talentebaum und dann hast du zum Beispiel Einhandschwert, Zweihandschwert parallel mit verschiedenen Talentbäumen, je nachdem, was du viel verwendest. Und innerhalb dieser Talentbäume kannst du dann auch noch aktive Fähigkeiten freischalten. Das bedeutet, je mehr du zum Beispiel mit einem Dolch kämpfst, kannst du dann dich auch noch in irgendwie vergiften oder bluten skillen. Gleiches gilt dann parallel, wenn du es irgendwie, entweder startest du mit einem magisch begabten Charakter, wenn nicht, ja, dann musst du, wie schon beschrieben, irgendwie in der Welt über Magie stolpern. Und wenn du das tust und findest in der Kiste vielleicht einen anfängerhaften, als Anfänger verwendbaren Stab, dann kommt ein Pop-up so in dem Sinne, hey, hier Info, du hast gerade Feuermagie kennengelernt, so. Das kann man dann aber nicht sofort in Feuerbälle ummünzen. Dann muss man quasi einmal drüber schlafen, das skillen. Aber dann kann man auch als Ritter zum Beispiel Feuerbälle. Und so kann man super kreativ seinen Charakter skillen.
Ja, cool. Was mir nur nicht so ganz klar ist, hat das Spiel auch ein festes Ende oder spielt man es wirklich einfach, bis man stirbt? Oder gibt es dann eben wirklich so, wo man sagt, okay, jetzt habe ich das Ende gesehen und es durchgespielt?
Ja, da unwissend triffst du da ganz gut den Pferdefuß. Das ist, Ding ist natürlich, muss man schon fast sagen, auch noch im Early Access. Die eine Person, Jake Donkersgöt, wenn nicht vielleicht ist ein Däne oder so, hätte ich mal recherchieren sollen, arbeitet da wirklich fleißig dran. Es kommen auch semi-regelmäßig größere Updates, aber ein Ende oder eine Kampagne, es existieren Quests und es existiert auch so eine Hauptquest-Reihe, aber die ist noch lange nicht fertig. Ich glaube, da liegt aktuell der Fokus drauf. Der Release soll jetzt in diesem Jahr stattfinden und damit dann auch eine Art Hauptkampagne abschließbar sein. Wie aber oftmals in diesen Spielen ergibt sich das eigentlich so von sich selbst. Man erkundet die Welt, man macht ein paar Nebenquests, man räumt irgendwelche Banditenlager leer. Und für mich persönlich in diesen Spielen ist eigentlich die Hauptquest, das ist die Charakterentwicklung. Wo kann ich hin? Was kann ich für coole Skills finden? Werde ich irgendwie ein Druide, der plötzlich auch noch ein klasse Koch ist, was in diesem Spiel geht? Es ist super, es gibt wirklich von, als letzte Anekdote noch, es gibt so viele verschiedene Skills und Talentbäume, da kann man wirklich sich sehr frei entwickeln. Und eben, ich hatte es angerissen, eine der Startklassen ist auch einfach Koch. Und dann hat man halt schon von Anfang an die Kochenfähigkeit und ein paar Rezepte und kann dann halt klassisch Heil, Buff-Food produzieren und findet auch sehr viele verschiedene Lebensmittelzutaten über die Welt verteilt und kann sich dann aber natürlich sehr frei entwickeln.
Cool. Ja, klingt schon sehr spannend. Ach so, eine Frage fällt mir noch ein. Ist die Welt prozedural generiert oder ist die fest?
Die wird prozedural generiert zum Start. Hat aber, ich weiß es nicht sicher, aber das Startgebiet ist mit Sicherheit immer ähnlich. Also da wird dann halt immer die eine ähnliche Hauptstadt oder große Stadt hingepflanzt, ein paar Dungeons drumherum, aber der grundsätzliche Aufbau ist generiert. Als letzte Anekdote ist mir noch gerade eingefallen oder Vergleich, und der kommt vielleicht ein bisschen abstrus daher, aber mich hat es super an Gothic 2 inklusive des Add-ons erinnert, wenn man noch nicht kompletter Gothic-Profi ist. Weil wenn ich mich zurückerinnere, bin ich damals als namenloser Held durch die Welt gestapft, mit nahezu kein Skills-Initial, mit dem billigsten Schwert. Und das Spiel war ziemlich erbarmungslos. Und jeder kleinste Gegner haut einen um, jeder Bandit haut einen um. Und man wuselt sich da irgendwie so durch die Welt und findet mal hier mal eine Quest, kann dann die eine Dame lösen und wird so stärker und läuft so langsam die Stärke-Progressionskurve entlang, bis man dann irgendwann Blitze aus den Fingern schießt und alles grillt. Und so ähnlich ist DOT auch. Und von daher von mir große Empfehlung, wenn man diese Art der Spiele mag. Ich glaube im Sale 10, 12, 13 Euro. Mehr wird Galahad sicherlich auch nicht bezahlt haben. Ist es locker wert? Ja. Guckt euch die Steuerung an. Probiert die Keyboard-Steuerung.
Ja, ich finde es so Spiele von Solo-Entwicklern in der Regel auch immer recht spannend, die dann so ihr Traumspiel dann im Grunde machen.
Ja, die verfolgen meistens eine Schiene und gehen die halt hart, ne?
Ja, genau.
Das ist dann ihre Nische, da können sie dann Zielpublikum abgreifen. Hier, also ich meine, wir sind 1% unter overwhelmingly positive, also 94% positiv. Mehr braucht doch wahrscheinlich gar nicht so gesagt werden.
Auf gar keinen Fall.
Ich würde aber auch sagen, Overwhelmingly Positive ist eine super Überleitung zu deinem Spiel, Jan.
Ja, stimmt.
Ich habe gesehen, das hat sogar noch 1% mehr als DOT. Magst du uns da einmal einleiten zu?
Jawohl, und zwar habe ich News Tower bekommen, ein Spiel, was auch im Early Access war, jetzt dann aber im November erschienen ist. Und man macht eine Zeitreise in die 1930er Jahre und übernimmt von seinem Onkel, glaube ich, genau, doch von seinem Vater, den Zeitungsverlag, den zuvor aber der Onkel geführt hat und völlig in den Ruin getrieben hat. Und das Ziel des Vaters war eigentlich, daraus die beste Zeitung in New York zu machen. Ja, und das ist nun mal das, womit man dann eben auch anfängt oder was man dann eben auch als Ziel verfolgt. Vom Spiel her würde ich es so als klassisches Tycoon-Wirtschaftssimulationsspiel bezeichnen. Genau, und zwar hat man erstmal so sein Zeitungsgebäude. Und um so eine Zeitung herauszubringen, braucht man natürlich verschiedene Mitarbeiter. Man braucht Redakteure, die Artikel recherchieren und schreiben. Man braucht vorher noch die Leute, die an den Telegrafen sitzen und erstmal ja die Neuigkeiten im Grunde entdecken, die man dann eben weiter recherchieren kann. Und der dann geschriebene und recherchierte Artikel, der muss dann natürlich dann auch noch in den Druck gebracht werden. Da sind dann nochmal zwei verschiedene Jobs. Einmal, dass das Ganze gelayoutet wird. Und dann den Setzer, wir haben ja noch den klassischen Buchdruck, der dann die einzelnen Buchstaben zusammensetzt, dass der Artikel dann in die Druckerpresse gehen kann. Und ja, man spielt immer eine Woche und nach einer Woche muss man dann seine Zeitung füllen. Das heißt, man braucht eine bestimmte Anzahl an Artikeln. Am Anfang startet man mit einer Seite und dann kann man das eben immer weiter steigern und pro Seite braucht man 3 Artikel. Das heißt, mit der Zeit wächst man dann entsprechend immer weiter. Genau, muss seine Druckerpresse vergrößern, man muss mehr Leute einstellen, gucken, dass natürlich die Laufwege vernünftig passen, dass es die Leute zufrieden an ihrem Arbeitsplatz sind. Das heißt, man muss auch noch Dekorationen setzen, vielleicht auch noch eine schicke Tapete an die Wand bringen. Und ja, mit der Zeit, wir sind ja in New York, wächst das Gebäude natürlich auch immer weiter in die Höhe. Das heißt, das Redaktionsgebäude wird immer größer oder immer höher und höher und höher.
Wenn ich mir das jetzt auch auf den Screenshot so anschaue, es hat so einen Gangster-Vibe. Ist das irgendwie völlig daneben? Weil ich sehe hier Waffen-Icons, die Leute haben so einen fiesen Krempelhut und ziehen sich den ins Gesicht. Und
genau, da sind so verschiedene Sachen. Also zum einen die Waffensymbole, und zwar haben die Artikel, kommen aus verschiedenen Bereichen, zum Beispiel Gewalt, das wäre dann das Waffensymbol, oder Politik, oder Wirtschaft, oder Sport, oder Gesellschaft. Da gibt es ziemlich viele verschiedene Kategorien und jeder Redakteur kann auch nur 3 von diesen Kategorien bearbeiten oder recherchieren. Das heißt, ich hatte am Anfang das Problem, ich habe erstmal Leute eingestellt, hatte dann aber nur einen Sportreporter und dann konnte ich den Sportnews nicht mehr so wirklich nachgehen, weil ich irgendwie nur Leute hatte, die Politik können, aber keinen Sport. Dann musste ich da natürlich noch einen wieder entlassen und einen neuen einstellen, der eben auch Sport kann. Das heißt, man muss versuchen, da so eine Mischung zu finden und die leveln auch weiter mit der Zeit. Das heißt, je mehr sie aus einer Kategorie recherchieren, desto besser werden sie dann entsprechend auch und desto besser werden die Artikel.
Ist es denn wichtig, dass man eine gemischte Zeitung erstellt oder kann man jetzt auch monothematisch sich aufstellen und quasi in so eine Magazinrichtung sich entwickeln?
Das geht tatsächlich auch. Also was bei dem Spiel sehr faszinierend ist, es gibt einem immer wieder neue Spielmechaniken an die Hand. Es wird also immer komplexer. Später kann man tatsächlich sich eine Zielgruppe zusammenbauen und dann wird einem immer gezeigt, in welche Richtung gerade sich die Zeitung entwickelt und da kann man Richtung Klatschblatt gehen, man kann Richtung Sportzeitung gehen, man kann aber auch das Ganze ausgewogen halten. Das spielt dann später eine Rolle und du hattest ja schon die Figuren angesprochen, man schaltet mit der Zeit auch Auftraggeber frei. Und da kommt man dann sehr schön so in den Bereich Beeinflussung der Presse. Da gibt es viele verschiedene Fraktionen. Es gibt die Mafia, es gibt den Bürgermeister, es gibt die Oberschicht, es gibt die Künstler und, und. Und die haben dann entsprechend auch mal Anforderungen. Zum Beispiel hatte ich jetzt so ein bisschen die Oberschicht gemacht, dann war mal bitte nur oder hauptsächlich Gesellschaftsartikel veröffentlichen. Wenn man das macht, kriegt man dann entsprechend eine Belohnung. Genau, man kann aber auch sagen, nö, mache ich nicht. Wenn man das macht, genau, kriegt man entsprechend Belohnungen. Kann aber auch sein, dass man sich mit anderen Fraktionen dann verscherzt. Zum Beispiel, wenn man jetzt, kann man auch der Mafia dann im Grunde so ein bisschen nach dem Mund gehen und die sagt dann zum Beispiel, bitte keine Gewaltartikel veröffentlichen. Oder bitte Artikel veröffentlichen, wo der Bürgermeister schlecht dasteht.
Keine Zeitung ohne Korruption, wie in Anno 1800.
Ganz genau. Also auch hier kann man sehen, wie sehr man sich beeinflussen lassen möchte und von wem. Ist man bei einer Fraktion ganz unten, dann kriegt man von denen auch keine Aufträge mehr. Das heißt, da ist dann auch die Frage. Wenn man bei einer Fraktion aber sehr gut steht, schaltet man entsprechend neue Fraktionen wiederum frei. Also wenn ich mit der Oberschicht sehr gut stehe, dann schalte ich entsprechend die Künstlermission frei und kriege dann auch eben entsprechend bessere Belohnung hinten raus.
Bessere Belohnung bedeutet mehr Cash?
Cash oder was auch oft gibt, sind Reputationspunkte. Und um zu sagen, was Reputationspunkte sind, muss ich noch einmal ganz kurz auf die Weltkarte zu sprechen kommen. Es gibt nämlich eine große Stadtkarte von New York. Und wenn man die das erste Mal sieht, die erschlägt einen. Weil es ist wirklich die komplette Stadt abgebildet mit allen Stadtteilen und in jedem Stadtteil sind dann entsprechend nochmal wieder Bezirke. Und die erobert man im Grunde. Das heißt, dass man dort neue Abonnenten freischaltet, indem man eben auch wieder bestimmte Artikel veröffentlicht, zum Beispiel eben Gewaltartikel oder es gibt dann auch noch so Unterkategorien, das sind dann wie zum Beispiel ein inspirierender Artikel, den man dann wieder in bestimmten Kategorien zum Beispiel findet und je besser man die Aufgaben da erfüllt, das sind so zwischen 2 und 4 Aufgaben, kriegt man dann immer neue Abonnenten dazu, das heißt der Absatz der Zeitung wird höher. Und in den Stadtteilen kann man dann entsprechend auch quasi verschiedene Shops freischalten, wo man dann eben für die Reputationspunkte bessere Sachen kaufen kann. Zum Beispiel, dass man einen weiteren Telegrafen einstellen kann oder dass man eine weitere Seite drucken kann in der Zeitung. oder Dekoration, die dann einzelne Fähigkeiten verbessert, zum Beispiel die Gesellschaftsfähigkeit um +2 von den Redakteuren, die in dem Raum sitzen.
Genau. Gibt es einen großen politischen Überbau? Kann ich irgendwie damit was erreichen außerhalb meiner Bezirke? Gibt es eine Art große Hintergrundstory?
Nee, es gibt so eine Story so zur Einführung, die ich am Anfang gesagt hatte, dass man eben das Zeitungsverlag von seinem Vater übernimmt. Aber mehr Story ist eigentlich nicht drin, außer dass dann halt man die Fraktion hat, die halt gegeneinander agieren. Aber mehr ist da eigentlich auch nicht, okay, was die Story angeht. Man kriegt aber historische Ereignisse dann über die Schlagzeilen mit. Also die Schlagzeilen, die man recherchiert, die kann man eben auch lesen, die Artikel nicht, aber immer die Schlagzeilen. Und was auch ganz schön ist, man kann bei manchen Artikeln auch sich überlegen, in welche Richtung will man eigentlich forschen. Man hat dann, weiß nicht, einen Gewaltartikel und hat dann eben die Möglichkeit, das Ganze dann in der zweiten Phase, also man kann dann noch mehr recherchieren, in die Tiefe gehen, besseren Artikel schreiben. Dann kann man zum Beispiel sagen, ich möchte mich noch mehr auf Gewalt fokussieren oder ich gehe dann da eher in eine gesellschaftswissenschaftliche Richtung. Und dann hat der Artikel eben Gewalt und Gesellschaft als
Marker. Du sagst, man sieht aber nur die Schlagzeilen. Das heißt, die sind nicht ins Archiv gegangen und haben von der New York Times von 1930. Schön Original, 1930, die schönen Originalartikel irgendwie verlinkt oder per Screenshot?
Das haben sie nicht.
Was für eine vertane Chance.
Ja, eigentlich könnte man ja sogar sagen, man könnte diese Artikel dann auch von der KI schreiben lassen. Einfach nur über die, das müsste ja ganz eigentlich auch machbar sein.
Gesellschaftskritik.
Ja. Nee, aber was sich halt ändert, also man kriegt nur die Überschrift und die Unterüberschrift, aber es sind dann eben zum Teil eben auch Sachen, die dann wirklich in der Zeit passiert sind. Zum Beispiel hatte ich dann einen großen Artikel dazu, dass der Pluto entdeckt wurde.
Ja,
genau.
Okay, das ist schon cool.
Ich weiß
nicht, ob du es gehört hast, aber Stay Forever mit ihrer Stay Forever Spielreihe haben vor einiger Zeit eine Let's Play-Reihe zu dem Mac, also Mac 3 oder sowas gemacht.
Mhm.
Und da spielt man quasi den Verlagsleiter im weiteren Sinne von einem deutschen Spielemagazin. Und es ist auch so nah, weil die Spiele, die man dann da als Review oder als Artikel, wie in deinem Fall, hier reinbekommt, sind halt Originalspiele aus der Zeit jeweils mit Wertung. Und das ist halt super cool.
Das ist mega. Ja, genau. Und es gibt dann auch noch quasi so, wie heißt denn das dann? Halt so aktuelle News, die dann sofort recherchiert werden müssen. Das ist dann, kann dann zum Teil problematisch sein, wenn das dann irgendwie so eine Blitznews ist, die dann entsprechend im Bereich Sport ist, aber man gerade keinen Sportreporter hat. Man hat aber nur sehr wenig Zeit, diesen Artikel dann auch wirklich zu recherchieren. Das muss man eigentlich dann direkt zuweisen. Das heißt, da muss man dann gegebenenfalls Recherchen abbrechen oder seine Mitarbeiter so ein bisschen neu justieren. Und wenn man sowas dann eben druckt, dann haben alle Artikel aus dieser Kategorie generieren eben mehr Leser dann für die nächste Zeitung. Und dann gibt's halt Platzierungsboni innerhalb der Zeitung, dass wenn man da ähnliche Sachen auf einer Seite hat, dass es da auch nochmal mehr größeren Absatz gibt. Das ist schon ziemlich wild, wie viel man da dann auch rumpuzzeln kann. Und dann gibt's
auch interessiert. Ja? Sorry, nicht dazwischen, Grete. Du hattest vorhin als eine der Belohnungen quasi Cash. Und am Ende ist das hier auch eine Form der Wirtschaftssimulation.
Ja.
Wie gut ist denn diese Wirtschaftssimulation? Weil da verrecken dann ja viele Spiele doch hinten dran. Entweder viel zu simpel oder es funktioniert gar nichts. Das hier Spaß?
Also ich bin ja noch nicht so tief drin. Also bisher macht es Spaß. Es ist nicht simpel, würde ich sagen. Also ich muss jetzt schon sparen. Also ich würde gerne, um halt weiter wachsen zu können, brauche ich ein neues Stockwerk. Das kostet aber 5.000. Das heißt, da werde ich jetzt noch ein paar Zeitungen erstmal drucken müssen, um dann eben dieses Geld anzusparen. Man kann natürlich auch einen Kredit aufnehmen. Das habe ich am Anfang gemacht. Da verliert man aber halt natürlich über die Zinsen auch ziemlich viel Geld. Das sind dann eben so Abwägungen, die man dann jetzt da treffen muss, ob sich das dann rechnet oder nicht. Also ich habe jetzt
persönlich aber in dieser Art Spielen deutlich besser. Im Real spart man vielleicht nicht so gerne, aber im Spiel.
Ja.
Ich habe jetzt irgendwie zwei semi-aktuelle Negativbeispiele. Das eine ist ja das aktuelle Anno Pax Romana. Da hast du ja auch sofort unendlich Geld gefühlt, wenn man ein paar Sachen baut. Und nicht schlimm, aber OpenTTD, Open Transport Tycoon Deluxe, so ähnlich wie das erste Rollercoaster von der Optik her, ist auch, da baust du drei große Flugplätze, verbindest die mit Flugrouten und dann druckt man Geld. Und ab daran baut man eigentlich nur noch um des Bauens willen und weil man komplexe, schöne Eisenbahnstrecken verbinden möchte. aber das Geld ist dann eigentlich egal. Vielleicht ist es in einem Multiplayer anders, aber das finde ich dann immer ein bisschen schade, wenn dann Spiele so eine Währung einführen und sie dann aber nach 5 Minuten irgendwie ad absurdum führen. Von daher ist es ja ganz cool, wenn das Spiel hier zumindest zum Initial da den Bogen geschlagen bekommt.
Ja, also man macht Plus. Das ist schon ziemlich gut, das hinzukriegen. Und dadurch, dass man halt immer mehr Abonnenten bekommt, wird es entsprechend auch immer mehr. Aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt hier nach 2 Stunden alles freischalten kann. Das funktioniert nicht.
Okay, das ist doch gut.
Zumal man ja auch über die Karte gehen muss, um dann eben entsprechend ja auch neue Sachen zu bekommen.
Okay, wie steuert es sich? Weil wenn ich auf die Optik gucke, erinnert es mich an Project Highrise. Da baut man ein Hochhaus und baut dann da diverse Geschäfte rein. Nicht nur monothematisch wie hier mit News, sondern von Shops über Büros etc. Und hat da dann eine Art Wirtschaftssimulation hinter. Optisch sehr, sehr ähnlich. Ich habe es damals auf der ersten Switch gespielt und ich bin irgendwann irre geworden mit der Steuerung. Wie ist denn das hier? Und hast du es vielleicht sogar auf dem Steam Deck gespielt?
Ich habe es versucht, auf dem Steam Deck zu spielen, aber es ist halt reine Maussteuerung. Und dementsprechend muss man es auf dem, wenn man es auf dem Steam Deck spielen möchte, müsste man es übers Touchpad spielen oder eine Maus anschließen, was wahrscheinlich die bessere Wahl wäre. Also es ist nicht Steam Deck geeignet. Also man steuert alles über die Maus. Das funktioniert aber super, da man hier eben alle Systeme super schnell mit der Maus ansteuern kann, Sachen rüberziehen kann mit Drag and Drop. Das funktioniert echt klasse. Und die Raumgröße ist hier, anders als bei Project High Rise, völlig variabel, weil man die Wände einfach selber setzt. Die einzige Begrenzung ist die Außenwand links und rechts. Dazwischen kann man das schalten und walten, wie man möchte. Auch die ganzen Objekte werden einzeln platziert. Es ist jetzt also nicht so, dass man sagt, oder man muss auch die Räume nicht definieren. Das geht dann alles eben automatisch durch die Arbeitsplätze, denen man dann eben die Arbeiter zuweist.
Und wenn ich dann suche ich mir Arbeiter von irgendeinem Pool aus. Die haben dann wahrscheinlich Boni, Mali, irgendwelche Sachen, in denen sie sonderlich gut sind.
Genau.
Ist es wichtig, dass ich da sehr präzise aussuche? Oder kann ich auch die Leute ein bisschen hin und her schieben und vielleicht mal ins Klo greifen und bin trotzdem nicht gleich insolvent?
Das geht schon. Wie gesagt, bei den Reportern musste ich dann ja tauschen, weil ich dann eben die Mischung nicht gepasst hat. Da muss man bei den Reportern schon aufpassen. Bei denen, die dann im Buchdruck oder Layout arbeiten, ist es dann nicht so relevant, weil die beides können. Und auch dann, was Housekeeping angeht, also man kann dann jemanden eine Putzkraft einstellen und eine zum Wischen und dann noch einen Hausmeister, der die Sachen repariert. Da bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber die haben dann eben entsprechend dann auch Fähigkeiten in den einen Bereich. Und dann spezialisieren sie sich ja eh. Also da ist es nicht so wild.
Die steuern sich passiv, ne?
Die sind passiv, ja.
Oh, okay, sehr gut.
Genau, die sind alles komplett passiv. Die gehen alle automatisch irgendwo hin. Das Einzige, was man aktiv einstellen kann, ist, dass man ihnen gewisse Stockwerke zuweist. Also man könnte dann zum Beispiel, wenn man jetzt nicht so ein großes Durcheinander haben möchte oder nicht möchte, dass der Reporter zum Layouter ganz oben hinläuft, kann man dann entsprechend ihm sagen, du gehst nur zu allen Leuten, die im 2. oder 3. Stock sind.
Okay, das macht ja auch Sinn. Hat man noch ein bisschen organisatorische Verwaltung mit dabei.
Genau.
Das ist doch ganz gut. Wenn ich mir die Screenshots angucke, es ist relativ, also es ist optisch schick, bunt, aber es ist relativ wild. Es sind sehr viele, ich sag mal im weiteren Sinne, Deko-Objekte in einem so einem Floor oder einem Raum.
Ja.
Ich sehe hier Pflanzenkübel, Bilder, Uhren, irgendwie eine Küche, ein Tresor. Ist das Dekoration? Muss ich da manche Sachen raufklicken? Wie leserlich ist das Spiel? Oder kann ich das alles ignorieren und ich befinde mich eher in Menüs zur Steuerung?
Also die Deko, also dieser Turm ist im Grunde nur zum Bauen der Objekte, um zu gucken, dass alles funktioniert. Direkt steuert man da gar nichts. Die Deko hat den Vorteil, dass sie die Pflanzen zum Beispiel, dass der Raum ansehnlicher ist oder die Mülleimer, weil natürlich alle auch Papiermüll produzieren. Das heißt, man muss halt gucken, dass die Räume dann entsprechend auch schick sind. Die Leute da auch gerne arbeiten, sollten jetzt vielleicht auch nicht neben den Toiletten arbeiten, weil es dann eben stinkt, oder nicht neben der Druckerpresse arbeiten, weil es dann eben laut ist. Dann haben die Deko-Elemente dann zum Teil auch noch die Fähigkeit, dass sie die Fähigkeiten boosten. Zum Beispiel, wenn ich einen Globus dem Telegrafen auf den Schreibtisch stelle, dann hat er eine bessere Telegrafenfähigkeit. Oder wenn ich eine Weltkarte an die Wand von einem Redakteur hänge, dann ist er zum Beispiel besser ist jetzt ausgedacht, in Politik. Dafür ist die Deko dann
funktionieren würde. Ich habe hier rechts neben mir diverse Programmierbücher.
Das wäre gut.
Die reine Anwesenheit schon reichen würde, das wäre ja klasse.
Das wäre klasse, aber so funktioniert es da halt. Aber ansonsten hat man da nichts, was man direkt steuert. sondern das funktioniert dann eben über die Menüs, dass man dann eben die News auswählt, wo man die Leute zuweisen möchte, dass man Papier zum Beispiel nachbestellt oder Getränk, Essen und Trinken nachbestellt, was sie dann immer brauchen. Papier ist tatsächlich sehr wichtig nachzubestellen und das fand ich auch ziemlich lustig. Ich hatte dann einmal zu wenig und dann hat die Toilette nicht mehr funktioniert, weil sie auch kein Klopapier mehr hatten.
Ja, und da geht dann nicht das schöne A4-Druckerpapier.
Das ist ja das gleiche Papier. Also ich weiß nicht, ob sie das A4-Druckerpapier nehmen, aber Papier wird tatsächlich für Toilette benutzt, für die Redakteure benutzt und zum Drucken benutzt. Wenn man kein Papier hat, aber der Sonntag eben ist und man die Zeitung drucken muss, dann kann man eben für eine Strafgebühr dann trotzdem drucken.
Ja, ist okay. Faire Vereinfachung. Vielleicht wird es auch sonst irgendwann.
Ja, das wäre sonst frustrierend, weil dann könnte man ja auch in so einen Negerstrudel raten, dass man dann irgendwie kein Geld mehr hat, um sich Papier zu kaufen, aber dann eben kein Papier mehr kaufen kann und dann aber keine Zeitung drucken kann. Und damit kein Geld mehr verdienen kann.
Keiner kann mehr auf Toilette. Das wäre auch nicht in so einem Turm.
Das wäre dann so ein Deadlock, den sie damit dann wahrscheinlich verhindern. Ja.
Okay. 24,99?
Ja.
VP, was sagst du dazu?
Fair. Ich finde es super, wie immer neue Sachen hineingegeben werden. Es gibt ja auch noch zum Beispiel Konkurrenten, die dann später noch dazukommen. Ich weiß nicht, was noch alles dazukommt. Ich habe jetzt ein Jahr gespielt. An dem Jahr habe ich gute 4 Stunden gesessen. Die Spielzeit sind 10 Jahre. Dementsprechend würde ich sagen, 40 bis 50 Stunden Spielzeit sind drin. Wiederspielwert ist aber eher wenig vorhanden, da halt ja man dann im Grunde wieder das Gleiche macht. Man kann noch 2 weitere Tower freischalten. Der eine ist dann ein bisschen breiter und einer ist, glaube ich, ein bisschen, weiß ich nicht, einer hat noch irgendwie eine andere. Also das Layout von den Towern ist dann ein bisschen anders, aber das ist dann auch alles.
Ja, aber bei 40 bis 50 Stunden ist das ja auch hinfällig.
Auf jeden Fall.
Also ich sehe hier noch abschließend 4. Dezember Version 1.0 und noch ein Weihnachtsupdate nachgespielt. Ja. Das scheint also technisch auch eine runde Sache zu sein.
Auf jeden Fall. Ich hatte keine Bugs, keine Abstürze, nix. Das ist super rund.
Ah, klasse.
Und wird auch keine großen Ansprüche haben wegen der minimalen Grafik.
Nee, das sieht nicht so aus. Aber wunderbar. Jan, vielen Dank. Ich hätte keine weiteren Fragen mehr.
Ja, perfekt.
Ich habe eine halbe Stunde rum.
Das ist doch super.
Wenn du noch was sagen möchtest, ich wäre sonst soweit durch.
Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass sich das hier spontan ergeben hat, dass ich keinen Text schreiben muss. Und vielleicht war es dann ja auch für den einen oder anderen Zuhörenden interessant. Und ja, dann schaut gerne bei mcnz.de auf unserer wunderschönen neuen Webseite vorbei oder auch im Forum auf forum.mcnz.de. Und ja, hört euch noch die tollen anderen Formate an oder lest euch auch noch die anderen Berichte zu den anderen Wichtelgeschenken durch. Ja, ansonsten noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer. Tschüss.
Von mir ebenso. Ciao, ciao.
Das war eine Produktion von M10Z, dem offenen Kanal für Videospiele und das Drumherum. Weitere unterhaltsame Podcasts, Texte und Videos zu den Themen Games, Technik und viele mehr findet ihr bei m10z.de. Bei Fragen, Lob, Anregung oder Kritik besucht uns doch gerne unter forum.mcz.de oder im verlinkten Discord-Kanal. Möchtest du selbst Teil unseres freien Kollektivs werden und Inhalte veröffentlichen, dann ist das kein Problem. Alle Kontaktmöglichkeiten dazu findest du auf unserer Webseite. Wir freuen uns auf dich!